Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Predigttext heute schließt sich genau an die Verse an, die Kai gerade vorgelesen hat. Und zwar stehen die im 2. Korintherbrief, jetzt ist Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Ich lese auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den 3. Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinen Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Wie gesagt, nicht nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, mit dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, den Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Soweit der Paulus. Bin gespannt, was Sie dazu sagen. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet, mit anderen, vermutlich während seiner zweiten Reisetätigkeit. Und er stand mit dieser Gemeinde in Schriftwechsel. Und das ist der 2. Korintherbrief, 2 davon finden wir in der Bibel. Man kann davon ausgehen, es gibt mehrere. Also die Gemeinde, die er gegründet hat, mit denen blieb er in Kontakt und die lagen ihm am Herzen. Wie war die Situation jetzt in der Gemeinde? Die hatten mehrere Fragen und weil er entfernt war, und es nicht wie heute so viele Medien gibt, um schnell miteinander in Verbindung zu sein, mit Wort und Bild, sondern immer größere Strecken und Zeiten dazwischen lagen, kamen dort auch Leute, die andere Meinungen vertraten als er. Und natürlich sagt Paulus, ich habe recht. Ja, er hat eine Meinung, die vertritt er und dafür tritt er ein. Und dafür konnte er sehr selbstbewusst eintreten. Aber weil er nicht vor Ort war, bestand jetzt so die Gefahr, dass aus seiner Sicht andere eine andere Meinung prägen, als er vertritt. Ein anderes Verständnis von Gott, ein anderes Verständnis von Jesus, ein anderes Verständnis von Glauben. Und er musste um seine Reputation, um seinen guten Ruf und um seine Glaubwürdigkeit fürchten. In diese Situation hinein schreibt er, und ich habe klassisch 3 Punkte mir rausgegriffen. Das eine ist, er rühmt sich, obwohl er das nicht will. Und das möchte ich gerne am Ende beantworten, obwohl es direkt am Anfang kommt. Und so ist ja auch die Schriftlesung eingeleitet worden. Aber ich denke, das ergibt sich aus dem, was ich sagen werde. Das zweite ist, er war im Himmel. Wer kann das von uns heute hier morgen sagen, dass er im Himmel war? Ich glaube nicht so viele. Zumindest meldet sich keiner. Paulus war dort und er berichtet davon, jetzt nicht, was er dort erlebt hat, sondern welche Auswirkungen das hatte. Und das Dritte ist, was will er uns mit dieser Schwachheit eigentlich sagen? Schwachheit und stark sein, was meint er damit? Ich beginne mit dem Himmelserlebnis. Das Himmelserlebnis, wie können wir uns das vorstellen? Ich denke, da ist es immer gut, Bibel mit der Bibel auszulegen. Und vorhin ist es angeklungen, Gott ist gut. Das ist meine These, so verstehe ich die Bibel. Im Jakobusbrief heißt es zum Beispiel, Gott ist der Vater des Lichts und ihm ist keine Finsternis. Es gibt eine Reihe weiterer Stellen, die wir hier anführen können. Gott ist gut und in ihm ist nichts, gar nichts Schlechtes. Und das hört sich so auf dieser abstrakten Ebene sehr einfach an. Aber wenn wir das dann runtergehen, und Kai hat zwei, drei Sachen auch schon anklingen lassen, wo wir zweifeln können, fragen können, ist Gott wirklich gut? Und es ist berechtigt, das zu fragen. Und ich denke, dass das ist die erste Antwort auf, warum Paulus sich nicht selbst rühmt, weil er erlebt hat, dass Gott Gutes über ihn denkt und nur Gutes und nur gütig ist. Das bedeutet, dass er nicht aus sich heraus etwas tun muss, um Anerkennung zu erhalten, um Bedürfnisse gedeckt zu bekommen. In der Schriftlesung haben wir eine lange Liste gehört von Leid, von Aufopferung, die Paulus auf sich genommen hat, die er sich nicht gewünscht hat, aber die er genommen hat und worin er Gott immer wieder als guten Gott erlebt hat, der da ist, der trägt. Ich komme später, wenn es um die Schwachheit geht, nochmal drauf zurück. Wir haben das Lied Allein deine Gnade genügt gesungen. Und das ist, wenn man die Geschichte Gottes mit uns Menschen sieht, hat Jesus ja so eine Zäsur angekündigt oder durchgeführt. Den alten Teil und den neuen Teil. Letztes Jahr hatten wir das Lutherjahr. Allein aus Gnade sind wir gerettet. Allein die Gnade genügt. Weil es ein guter Gott ist, der sagt, du musst dich nicht länger um Liebe bemühen. Ich gebe sie dir. Nur wenn er sie uns anbietet, müssen wir sie nehmen. Und wenn wir über Gott nachdenken und was uns da in den Sinn kommt, ob er gut ist oder ob in ihm auch was Schlechtes ist, möchte ich ein Zitat von Herrn Totzer bemühen, der sagte, das, woran wir denken, wenn wir über Gott nachsinnen, wenn wir an Gott denken, sagt das meiste über uns aus. Also wir machen uns ein Bild, wir haben ein Verständnis von Gott, ja natürlich. Aber das ist nicht notwendigerweise Gott. Und wie wir Dinge einsortieren, ist eine Erklärung darauf, wie wir uns Gott vorstellen, ja. Aber es muss nicht die abschließende sein. Und ich denke, hier ist unser Leben ein Prozess. Ein Prozess, wo Gott sich offenbaren möchte, wo sich Gott zeigen möchte. Jesus ist unter anderem mit dem Zweck gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und Jesus hat nur gute Dinge getan. Er hat Gefangene in die Freiheit geführt, er hat Blinde sehen gemacht, Lahme gehend gemacht und Kranke geheilt. Zu ihm kam keiner, der nicht geheilt ging. Was hat das mit diesem Pfahl im Fleisch oder diesem Dorn im Fleisch zu tun? An vielen Stellen, in vielen Predigten habe ich gehört, dass es hier um eine Krankheit handelt, unter der Paulus litt. Ich bezweifle das. Ich bezweifle das und ich begründe das gerne. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 10, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Also das Wort alle ist sehr weit, ja, es sind alle. Paulus hat ein sehr intensives Leben mit Gott geführt, von seiner Bekehrung angefangen, über dieses Himmelserlebnis. Er war sehr, sehr nah an Gott dran. Ich glaube nicht, dass Gott Paulus nicht geheilt hätte. Ein Grund dafür. Ein anderer Punkt, Paulus hat erlebt, dass Gott ihn heilt. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass er gesteinigt wurde und sie haben so lange Steine auf ihn geworfen, bis sie der Ansicht waren, er war tot. Ob er jetzt 100% nach unserem Verständnis tot war oder nicht, sei dahingestellt, aber viel Leben war nicht mehr in ihm drin. Und sie haben ihn rausgeschleift und hingeschmissen. Und dann haben sich die Jünger um ihn gestellt, um den Paulus, der dort lag. Und in Paulus kam wieder Leben hinein. Er stand auf und ging weiter. Die Jünger waren das nicht. Aber ich glaube, mit den Jüngern kam die Gegenwart Gottes dazu. Und Gott hat ihn geheilt. Auch diese lange Liste an Punkten, die wir in der Schriftlesung gehört haben, die viele Male, wo Paulus körperlich stark beeinträchtigt war, nennen wir es mal vorsichtig so, er ging immer weiter, er reiste immer weiter, er hat seinen Dienst immer weiter fortgesetzt. Warum? Weil Gott ihn immer wieder geheilt hat. In Jesaja 53 heißt es in Bezug auf Jesus eine Prophetie: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Matthäus 18 wird darauf Bezug genommen und genau das wieder mit Jesus in den Kontext gebracht. Jesus hat für unsere Schuld, aber auch für unsere Krankheit gelitten. Er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unser Leid getragen. Er trägt es nicht mit uns, er hat es für uns getragen. Das ist nicht nur ein Wortspiel, das ist was völlig anderes. An diesem Kreuz hing Leid, Krankheit, Schmerz. Im 2. Petrus heißt es: Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was für Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch Petrus bezieht sich wieder auf diese Jesaja-Stelle, denke ich. Gott will heilen. Gott will Wiederherstellung. Das war auch das, als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und Jünger, seine Jünger zu Jesus schickt und fragt: Wer bist du? Und Jesus ihm sagt, berichtet Johannes: Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangenen wird die Freiheit verkündet. Dafür ist er gekommen. Und das hat er zum Erfolg gebracht. Was hat das mit Schwachheit und Stärke zu tun? Was meint Paulus damit? Das, denke ich, kommt so ein bisschen schwierig daher, zumindest für mich. Der Pfahl im Fleisch ist ein Satansengel, ein Bote Satans. Auch der Feind Gottes hat Engel, die um ihn herum sind. Und ich denke, das ist ein weiterer Punkt, warum ich nicht denke, dass es eine Krankheit ist, weil ein Bote eine Person ist und keine Krankheit. Eine Krankheit ist keine Person. Aber ein Engel ist eine Person, oder wir sind Personen, und Satan ist eine Person. Und der schlägt ihn. Und was ist dieses Schlagen? Ich denke, das ist dieses Herausfordern, dieses Prüfen. Meinst du es mit diesem Gott ernst, oder willst du nicht doch mir glauben? Dem Vater der Lüge, dem Satan. Und in diesem Spannungsverhältnis zu stehen, da immer wieder geschlagen zu werden und immer wieder geprüft zu werden. Ich glaube, dass es um diesen Aspekt hier geht. Und da hat Paulus gesagt, das möchte ich nicht. Ich will nicht immer wieder vielleicht zweifeln, vielleicht diese Schmerzen erleben und immer wieder sagen, immer wieder hinzukommen, ja Gott, du bist gut. Immer wieder geprüft zu werden und verprügelt zu werden mit 39 Stockhieben, das dauert einen Moment. Gesteinigt zu werden, das ist nicht ein Stein und dann ist es gut, sondern das zieht sich weg, und immer an diesem Gott zu bleiben, sagen, und du bist gut und dein Weg ist gut. Oder im Römerbrief dann zu schreiben, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Alles, was ich erlebe, muss mir zum Besten dienen. Immer wieder dahin zu kommen, das ist ein harter Weg. Und dass man da sagt, das will ich nicht, ich verstehe das, ich will das auch nicht. Aber ich glaube, dass uns das immer wieder blüht. Ich habe auch, wenn ich ernte, Dankes, ein bisschen Obst dabei. Was passiert, wenn wir Druck ausüben auf Obst? Es kommt heraus, was drinnen ist. Beim Apfel, Apfelsaft. Ich sage, das ist eine Orange, das ist keine, aber, oder nicht. Noch ein anderer Apfel. Was kommt bei uns raus, wenn wir draufdrücken? Beim Paulus kam Lob Gottes raus. Vielleicht nicht immer sofort. Paulus war auch kein Heiliger, ein Mensch wie wir. Aber der immer wieder gesagt hat, ja, ich gehe in diese Situation hinein, ich stehe dort drin und ich lasse meinen Glauben prüfen. Und ich merke, wie schwach ich bin. Und ich merke, dass Gott mir begegnet. In dieser Situation. Auch da, denke ich, ist es sehr wichtig zu unterscheiden, nicht Gott schlägt ihn. Der Satansengel schlägt ihn. Nicht Gott schickt Leid. Es gibt Leid. Aber nicht Gott ist der Verursacher oder der Sender von Leid. Wenn Jesus gekommen ist, um uns zu sagen, dass er uns den Vater offenbart und ich mir Gott vorstelle, der jemanden misshandelt. Also wenn ich als Vater das mit meinen Kindern machen würde, käme ich ins Gefängnis. Und welches Bild schleicht sich da manchmal ein, das wir von Gott haben? Ich denke, Paulus hat auch diese Prüfungssituationen genommen, um selbst nicht überheblich zu werden. So hat er es beschrieben, dass ich mich nicht überhebe. Dass er nämlich sagt, aus mir heraus kann ich gar nichts tun. Die Wunder, die durch Paulus geschehen sind, war nicht er. Gott hat ihn gebraucht. Gott hat ihn benutzt. Gott hat ihn verwenden können. Wie können wir uns das vorstellen? Ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht, das ist ein Handschuh und dieser Handschuh ist so ziemlich weich und labbrig, genau, labbrig und ich denke, dass Paulus so schwach und labbrig ist, so sein will wie dieser Handschuh und sagt, Gott, komm mit deiner Hand und geh hinein in mich als Handschuh. Und der Handschuh wird fest. Und da ist eine Hand Gottes drin. Ich bin schwach. Ich bin dieser labberige Handschuh. Und ich lasse es zu, dass Gott in mich hineingeht. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist damit gemeint. Und Paulus ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, schwach zu sein auf der einen Seite und trotzdem die Macht und die Herrlichkeit und die Größe Gottes zu verdeutlichen. Das meint er. Und dann immer wieder zu prüfen, zu merken, ja, ich bin labberig, ich bin schwach, ich bring's nicht, ich kann's nicht und ich will es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht aus eigener Kraft, weil ich weiß, dass es nicht funktioniert. Aber fahr du in mich hinein. Gestalte du mich, gib du mir Form. Und dann benutze mich und dann greife Dinge an. Und was hat Gott durch Paulus getan? Apostelgeschichte 19. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheit verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Apostelgeschichte 28. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an der Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Ich denke, wir sind uns einig, das war nicht Paulus. Aber Paulus war vor Ort. Und ich habe das lange Zeit verwechselt, ich komme zurück zu dieser Krankheit, dass ich mit Jesus meine Krankheiten ertrage. Nein, das hat Jesus für mich getan, aber er will mit mir arbeiten. Und das ist was völlig anderes. Das eine kann ich ihn nehmen lassen und kann mich darauf berufen. Und bei dem anderen erfordert es mein Engagement. Und der Schlüssel dazu, der ist genauso einfach wie schwierig. Es geht um Glauben. Und Glauben heißt im Kern Vertrauen. Ich vertraue Gott, du bist gut und du willst es. Und ich lehne mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster, weil das, was ich behaupte, ist in meinem Leben nicht zu sehen. Aber ich möchte das, weil ich diesem Gott glaube und vertraue und weil ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir uns bekennen dazu. Es ist nett, hier zu sein. Es ist nett, hier mit freundlichen und lieben Menschen zu sein. Aber Gottesdienst geht auch weiter, dass wir uns bekennen zu diesem Gott, der so gewirkt hat und der auch heute wirkt, auch in dieser Gemeinde so wirkt. Paulus will sich nicht selbst rühmen. Und Demut ist ein Begriff, den kennen wir. Und wir verstehen ihn meistens als das Gegenteil von Hochmut. Hochmut ist jemand, der sich überhöht, der sich höher darstellt, der arrogant ist, besserwisserig. Aber Demut ist nicht das Gegenteil. Das Gegenteil ist sich klein machen, sich kleinreden. Ich kann ja nichts, ich bin ja nichts. Die anderen sind größer, die anderen sind toller. Das ist das Gegenteil von Hochmut, aber die Quelle ist immer dieselbe. Ich habe ein Problem mit meiner Identität. Ich muss mich größer oder kleiner machen, als ich eigentlich bin. Und ich denke, unsere Identität, wer wir sind, können wir nur von Gott her beantworten, der sagt, ich liebe dich, ich habe dich so geschaffen, wie du bist, so. Ich wollte keinen anderen, ich habe auch keinen Plan B, ich wollte dich so. Und Demut heißt, das hat Hans-Peter Royer, ein langjähriger Leiter bei den Fackelträgern, gesagt, Demut heißt, überhaupt nicht an sich zu denken. Und ich denke, das meint Paulus hier auch, wenn er sagt, ich will mich nicht rühmen. Er will sich nicht rühmen, weil für ihn es überhaupt nicht relevant ist. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um ihn. Aber wenn die Gemeinde eben darauf schaut, wer so toll ist und wer so toll wirkt und wer diese Superaposteln, so bezeichnet er das auch in dem 2. Korintherbrief, die auftreten und ihm die Glaubwürdigkeit streitig machen, wenn die sich rühmen und das für die Gemeinde wichtig ist, dann legt er auch mal vor und dann zeigt er auch mal, was in seinem Leben passiert. Das kann er auch, aber eigentlich sagt er, das will ich eigentlich gar nicht, weil das ist doch, darum geht's nicht, versteht ihr es nicht. Aber wenn ihr es hören wollt, dann erkläre ich euch das. Wenn für euch das ein Kriterium ist, mir zu glauben, dann erzähle ich euch auch gerne, was ich für ein toller Kerl bin, salopp gesagt. Was ist meine Antwort darauf? Diese Vase, dieses Gefäß soll mein Leben symbolisieren, das gefüllt ist mit Gott. Jesus ist das Wasser des Lebens. Kommt zu mir und trinkt von mir und ihr werdet nie mehr Durst haben, hat Jesus gesagt. Wenn das mein Leben ist und das ist so gefüllt, dann ist es ziemlich voll. Ich weiß nicht, wenn Sie sich vorstellen, das ist Ihr Leben, wie viel ist Gott da drin, wie viel Fülle, wie viel Reichtum, wie viel Genuss haben Sie da drin von Gott? Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, Leben im Überfluss. Und das heißt, dass Gott einfach nachschenkt. Und nachschenkt und nachschenkt. Und sagt, du kannst Leben haben. Und er schenkt mehr ein. Und er schenkt mehr ein und er schenkt mehr ein. Und Überfluss bei Gott sieht ungefähr so aus. Und er schenkt ein und er schenkt ein und er schenkt ein und er schenkt ein und er schenkt ein. Was wollen wir? Glauben wir das, dass Jesus das ernst meint? Überfluss? In Ansätzen erlebe ich das immer wieder. Überfluss heißt, dass Gott sagt, er gibt es uns. Und dass wir es auch verteilen, dass wir keine Sorge haben, wir müssen es für uns behalten. Er ist reich. Diesen Gott hat Paulus erlebt. und von diesem zeugt er. Und in diesem Glauben und in diesem Bewusstsein lebt er und geht er und wirkt er. Und das ist mir ein Ansporn, das möchte ich auch. Ich bin meilenweit von Paulus entfernt, aber das ist doch nicht wichtig. Paulus hat sich nicht mit anderen verglichen und das soll und ist für mich auch nicht relevant. Das möchte ich erleben und immer weiter auspacken. Und ich wünsche mir, und ich weiß, dass hier Leute sitzen, die wollen das auch, und ich wünsche mir, mehr steigen ein. Mehr sagen, ich glaube diesem Gott. Und ich will ihm immer mehr glauben und immer mehr Raum geben, dass ich dieses Überfließen erlebe, dass ich satt werde. In dem nächsten Lied greift es diesen Gedanken auf. Gott will durch uns wirken. Und so gehen wir weiter. Und denken Sie über diese Frage gerne nach. Wir kommen darauf zurück. Amen.